Ja, da sind wir wieder zurück und dieses Mal mit den Fahrernoten zum Großen Preis von Mexiko aus Mexico City. Und wir schauen uns natürlich wie immer alle 20 Fahrer an und bewerten ihre Leistungen. Vor allem versuchen wir mal aufzuarbeiten, warum sie diese Leistungen erbracht haben, wie es bei wem gelaufen ist und warum. Und in der Mitte der Episode, ihr kennt's, da stellen Dave und ich uns gegenseitig Formel-1-Wissensfragen. Ihr dürft natürlich fleißig mitraten und uns dann in den Kommentaren bitte mal verraten, ob ihr es auch gewusst hättet. Und damit würde ich sagen, Dave, lass uns durchstarten.
Auf geht's!
Jo, und without further ado, sage ich jetzt eigentlich nur noch, lasst uns ein Abo und ein Like da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und wir starten mit dem Team, das in dieser Saison immer noch ohne Punkte dasteht. Und das ist natürlich Kick Sauber. Die Kombination lautet Valtteri Bottas und Zhou Guanyu. Das sind die Ritter der traurigen Gestalt, die da ganz hinten Ende des Rennens zumindest meistens starten. Aber dieses Mal lief es gar nicht so schlecht. Es hat natürlich keine Punkte gegeben, aber Quali, Platz 15 für Bottas und im Rennen ging es ja sogar einen Platz nach vorne, hat natürlich auch ein bisschen was mit Ausfällen zu tun. Andere Fahrer, Zhou Guanyu hat es nicht so gut getroffen, 20. im Rennen, im Qualifying, aber 15. im Rennen, Dave. Das sollte doch eigentlich mal ganz solide Punkte geben für die beiden, oder?
Ja, das gibt ganz annehmbare Punkte tatsächlich von mir. Ich gebe Valtteri Bottas 7 Punkte und Zhou Guanyu kriegt derer 5. Warum ist das so? Valtteri Bottas hat endlich mal ein bisschen Kapital schlagen können aus den neuen Teilen, die Sauber jetzt schon seit einigen Rennen am Auto hat. Offensichtlich bringen die Upgrades ein bisschen Leistung und offensichtlich findet man jetzt auch ein Setup bei Sauber, mit dem man ein bisschen näher rankommt an den Rest. Der 15. Platz in der Einzug ins Q2, zum ersten Mal seit ich weiß gar nicht wann, ist ja ausschlaggebend, warum der Bottas von mir 7 Punkte kriegt, nicht 17. Das war eine sehr, sehr gute Leistung im Quali. Natürlich begünstigt dadurch, dass Perez und Piastri da so weit hinten lagen. Zu denen kommen wir natürlich später noch. Sonst wäre er wahrscheinlich wieder 17. geworden. Aber trotzdem, das ist ja auch schon mal ein bisschen Fortschritt, dass sie definitiv so oder so nicht in der letzten Startreihe stehen. Nicht beide zumindest. Das ist gut. Deshalb kriegt der Bottas 7 Punkte von mir. Im Rennen, ja, war okay. Ja, er hat jetzt einen Platz gewonnen auf dem Papier. Wenn man sich vor Augen hält, dass 3 Autos ausgefallen sind, das relativiert das Ganze natürlich schon ein bisschen. Trotzdem, man hat nach diesem Wochenende das Gefühl, es geht ein bisschen voran bei Sauber. Das ist sehr erfreulich. Nicht so wirklich voran geht es bei Zhou Guanyu. Neue Teile hin oder her. Der letzte Startplatz wieder im Qualifying und zwar mit großem Abstand zum vorletzten einmal mehr. Das lässt natürlich tief blicken. Der Kollege hat immer noch kein Selbstbewusstsein in dieses Auto und kriegt das irgendwie nicht auf Tempo. Im Rennen läuft es dann meistens ein bisschen besser. Ich denke, mit mehr Sprit im Tank und härteren Reifen kommt der Chinese ein bisschen besser klar. Ist am Ende des Rennens dann einen Platz hinter Teamleader Bottas gelandet. Das ist schon ganz okay, aber insgesamt das annehmbare Rennen und das desolate Quali münden bei mir dann am Ende des Tages doch wieder nur in 5 Punkten. Wie siehst du es denn?
Gar nicht mal so anders. Also bei mir sieht es so aus, dass ich Bottas 8 gebe, also einen mehr als du und auch Joe kriegt von mir einen mehr als du. Ich finde, trotz der Ausfälle, Platz 14 ist eine ziemlich gute Leistung im Sauber. Bottas hat nach dem Rennen gesagt, dass der Sauber tatsächlich ein bisschen besser läuft, dass das Renntempo auch tatsächlich ein bisschen an dem dran ist, was jetzt man um sich herum als Konkurrenz hat. Die Aussage allein zeigt ja schon, okay, um sich rum gibt es plötzlich Konkurrenz. Das war irgendwie nicht so wirklich der Fall für weite Strecken der Saison. Oh Mann. Und bei Zhou Guanyu, den gebe ich einen mehr, denn er hat tatsächlich auch ein bisschen Probleme mit einerseits der Balance des Autos gehabt und andererseits mit Überhitzung der Bremsen, hat er gesagt, zu Beginn. Und die hat ihn dazu gezwungen, regelmäßig das Tempo zu drosseln. Und das hat dann dazu geführt, dass er nicht so schnell durfte, wie er eigentlich gekonnt hätte. Und nicht so schnell konnte, wie er eigentlich gedurft hätte. So ist es nämlich manchmal, dass man den Eindruck bekommt bei ihm. Aber da konnte er diesmal nicht so viel dafür. Deswegen gebe ich ihm ein Pünktchen mehr. Und damit ist eigentlich alles gesagt bei den zwei Kameraden. Und wir springen weiter zu Alpine. Die sind zwar auch noch Vorletzter, aber in Form von Gasly und Ocon können sie zumindest Williams noch einholen. Die haben nämlich auch nur 3 Punkte mehr auf dem Konto. Gasly, Quali 8er, Rennen 10er, starke Leistung. Ocon, Quali 19er, Rennen 13er. Normalerweise sind sie näher beieinander.
Das stimmt, das stimmt. Normalerweise sind sie näher beieinander. Ich sag ganz kurz mal meine Punkte durch und dann begründe ich, warum, wieso. Pierre Gasly kriegt von mir starke, sehr, sehr starke 9 Punkte diesmal für seine Leistung in Mexiko. Esteban Ocon kriegt etwas weniger, der kriegt 6 Punkte. Warum ist die Diskrepanz in den Punkten so groß diesmal? Liegt hauptsächlich daran, dass Esteban Ocon jetzt tatsächlich auch alle neuen Upgrades, alle neuen Teile am Auto hatte und trotzdem nicht so wirklich auf Tempo und auf Leistung kam. Platz 19 im Quali, da war irgendwas, weiß ich nicht, da war irgendwas nicht in Ordnung in seinem Auto. Er ist ja dann tatsächlich auch aus der Boxengasse ins Rennen gestartet. Konnte sich von da dann auch nur in Anführungsstrichen auf Rang 13 vorarbeiten, wie du schon gesagt hast. Ja, über weite Strecken des Rennens war er einfach unsichtbar. Ja, bin mir ziemlich sicher, dass er das ein oder andere Problem hatte. Vielleicht hast du ja gleich noch einen O-Ton für uns von dem Pappkameraden und dann erfahren wir, was da gelaufen ist. Auf jeden Fall, ja, war Esteban Ocon super anonym diesmal unterwegs. Ganz anders als sein Teamkollege Pierre Gasly im Q3 auf einmal mit dem Alpine. Ja, schon wieder, er war ja in Austin auch schon bärenstark unterwegs. Austin hat es dann im Rennen nicht ganz hingehauen, da ging es weit nach hinten. Diesmal in Mexiko konnte er ein Pünktchen und Platz 10 eben retten. Das war eine sehr, sehr reife Leistung. Und er hat natürlich auch explizit seine ganze Mannschaft gelobt. Ja. Auch wenn die Saison wirklich, wirklich schwer war. Wir erinnern uns, über weite Strecken des Jahres war Alpine eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Auto. Und trotzdem, trotz aller Querelen auch, ja, an der vordersten Front, Flavio Briatore ist auf einmal an Bord. Sie haben jetzt einen anderen Teamchef. Diese ganze Motorenkiste, jetzt ist ja definitiv klar, dass der Renault-Motor nicht mehr eingesetzt wird in der Formel 1 ab 26. Das war auf jeden Fall ein großes Thema im Hintergrund. Trotzdem hat man in der Fabrik in Enstone unermüdlich an dem Auto weitergearbeitet und ja, die Früchte ernten jetzt Gasly und Ocon so ein bisschen. Gasly jetzt sogar in Form von Punkten. Das ist auf jeden Fall mehr als sauber von sich behaupten kann. Und Pierre Gasly hat eine hervorragende Leistung geliefert, fahrerisch, war immer zur Stelle, keine Fehler gemacht und sich sehr, sehr geschickt angestellt. Deshalb 9 Punkte von mir für ihn und 6 Punkte für seinen Teamkollegen. Du siehst es ganz ähnlich.
Ich gebe 10 Punkte für Gasly und 6 Punkte für Ocon. Ocon hat im Qualifying absolut kein Land gesehen, konnte sich selber nicht so richtig erklären. Er hat gesagt, es war eine frustrierende Session, wir müssen das besser hinbekommen, denn wir hatten zwei sehr unterschiedliche Autos an diesem Wochenende und auch gemeint, dass er da nicht so richtig schlau draus geworden ist. Ja, also
da haben die neuen Teile wahrscheinlich nicht so gut funktioniert bei ihm, oder? Er hat die nicht sonst laufen
bekommen. Genau, das kann gut sein und dementsprechend lag es dann aber auch dann, würde ich immer sagen, eher an ihm oder vielleicht an seinen Mechanikern. Es sind ja immer unterschiedliche Mechaniker-Teams pro Auto. Ja, ja. Haben sie irgendwie nicht so gut hinbekommen dieses Mal. Pierre Gasly wiederum hat sehr gut hinbekommen, hat schon, wie gesagt, im Qualifying einen super, super Job gemacht, ist ja da auf Position 8 vorgefahren und hat dann nach dem Rennen auch gesagt, eigentlich ging es dann nur noch darum, zu managen und sein eigenes Rennen zu fahren, denn die anderen, die sind eigentlich schneller. Also musste man halt schauen, dass man seine Ressourcen so gut wie möglich umgeht. Und er hat auch gesagt, es war eigentlich auch so ein bisschen damit zusammenhängend, dass Yuki Tsunoda rausgeflogen ist. Denn sind wir mal ehrlich, der hätte sicherlich vorne noch mitspielen können und wäre eventuell vor ihm gelandet, was er dann nicht ist, weil er stattdessen in Kiesbett gelandet ist nach der Berührung von ihm mit Alex Albon. Und von dem...
Ja, da hatte Gasly ja auch eine gewisse Rolle dabei. Ne? Ja, also der Albon ist dem Gasly ausgewichen da und dadurch hatte der Tsunoda plötzlich außen keinen Platz mehr. Die meisten Experten haben es so bewertet, dass Yuki Tsunoda da einfach nichts verloren hat. Ja? An dieser Stelle beim Start kann natürlich immer sein, dass ihm da der Platz ausgeht. Aber ja, um einer als den Gasly auch erwischt.
Er hat es auch gesagt, er hat etwas Kontakt gespürt und hat dann gesehen, wie Yuki Tsunoda auf einer Strecke abgekommen ist und hat auch selber gemeint, da hatten wir sicherlich ein wenig Glück, aber sei es wie es sei, es war auch sehr viel Können dabei. Ja. Dementsprechend gebe ich ihm die 10 Punkte. Das musst du auch erstmal schaffen, über ein ganzes Wochenende dann aus einem Alpine, der immer noch wahrscheinlich eigentlich kein Top-10-würdiges Auto ist, dann doch ein Pünktchen rauszuquetschen. Wir springen zu Williams. Da lautet die Kombination Albon und Franco Colapinto. Albon eigentlich in guter Form gewesen im Qualifying, 9. geworden und dann die Kollision mit Yuki Tsunoda und Franco Colapinto nur 16. im Qualifying und 12. im Rennen. Also wenn Albon nicht abgeflogen wäre, glaube ich, dann wäre die Differenz dann auch relativ massiv wahrscheinlich wieder gewesen. Was heißt wieder? Zum ersten Mal wahrscheinlich. Also im Qualifying war es jetzt zum ersten Mal schon ein, zwei Ligen Unterschied zwischen den beiden.
Ja, Tatsache, weil Alex Albon, und ich funke euch auch mal kurz meine Punkte durch, bevor ich da ins Begründen reingehe. Albon kriegt von mir 5 Punkte an diesem Wochenende und der Franco Colapinto kriegt derer 6, also einen mehr. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber das hat natürlich den Grund, Alex Albon hatte ein sehr durchwachsenes Wochenende insgesamt. Wir haben in unseren Highlights schon ganz kurz angesprochen, er hatte einen Trainingsunfall, einen ziemlich wilden und naja, das sah unnötig aus. Er kam da mit Olli Bärmann zusammen, aber Alex Albon hatte zu dem Zeitpunkt schon sein Auto verloren, ist dem Bärmann dann quasi noch über sein Ferrari drüber gefahren, mit der Konsequenz, dass beide Autos ziemlich Schrott waren. Und tatsächlich hat Alex Albon dann auch noch den Ferrari-Piloten ein bisschen beschuldigt, ja, was er denn da zu suchen hätte. Na, war jetzt nicht ganz die richtige Einschätzung der Situation, würde ich jetzt mal so sanft formulieren. Im Qualifying ging es dann wieder sehr gut für Alex Albon, das hast du schon ganz korrekt gesagt, Platz 9. Das hätte meine Wertung durchaus dann auch wirklich wieder ein bisschen nach oben geschraubt. Aber dann hat er wieder am Start natürlich das Pech gehabt und war, naja, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und ja, traditionell ist es bei uns so, wenn ein Pilot sehr, sehr früh ausfällt, kann man seine Leistung dann nur so annähernd bewerten. Deswegen für das Rennen würde er eine 5 kriegen von mir, für das Qualifying deutlich mehr, für diesen, naja, dämlichen Trainingsunfall wieder deutlich weniger. Am Ende treffen wir uns in der Mitte und ich lande dann eben bei einer Bewertung von 5 Punkten für Alex Albon. Franco Colapinto hingegen, ja, war nicht das beste Wochenende des Argentiniers tatsächlich. Er hat sich sichtlich schwer getan, war aber naja, sehr sachlich, sehr analytisch dann auch und sehr selbstkritisch unterwegs. Hat gemeint, ja, er hat keinen guten Job gemacht. Er hat ein bisschen Probleme, da auf Tempo zu kommen, in Schwung zu kommen. Er hat sich einfach schwer getan. Ja. Er hat auch nicht so das optimale Setup gefunden, denke ich. In der Höhenluft ist das natürlich auch nochmal eine besondere Belastung. Es war für ihn auch wahrscheinlich das erste Mal, dass er unter solchen Bedingungen da ein so langes Rennen gefahren ist. Und er war auch irgendwie immer mittendrin in der Action. Es war ohnehin, der Mexiko Grand Prix war ja wirklich von A bis Z voller Action überall. Ja, quer durchs ganze Feld gab es irgendwelche Duelle und Zweikämpfe und Dreikämpfe und Kollisionen hier und da. Natürlich ist Franco Colapinto dann auch mit Liam Lawson aneinander geraten, das darf man auch nicht vergessen. Da haben sie sich beide auch richtig Saures gegeben. Dem Lawson ist da sogar der Frontflügel kaputt gegangen noch dabei. Ich glaube, der Franco Colapinto hat sogar eine Strafe bekommen dafür.
Ja, da ja das ist so, ja. 5 Sekunden, ne? Weil er im Kampf war mit...
Genau. Also es war ein bisschen von allem bei Colapinto dabei an diesem Wochenende. Bisschen Licht, bisschen Schatten. Auf jeden Fall hat er, denke ich, sehr viel erlebt und sehr viel gelernt. Am Ende überwiegt für mich dann doch leicht die positive Note. Er hat sich wacker geschlagen, er hat sich kämpferisch gegeben und er hat vor allem selbstkritisch dann seine eigene Leistung betrachtet. Das ist eine Art und ein Charakterzug, der manch anderen Piloten im Feld dann doch noch abgeht. Das rechne ich ihm hoch an. Deswegen leicht überdurchschnittliche 6 Punkte für den sympathischen Argentinier. Alex Albon kriegt 5 Punkte und bei dir sieht es ziemlich genauso aus.
Ja, bei Albon kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Der hat sein gutes Qualifying-Ergebnis dann ein bisschen zerschossen. Ich glaube, er hätte Platz gehabt, rechts eben sich, um das zu vermeiden, links dann den Tsunoda abzuschießen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Situation gesehen habt. Und bei Franco Colapinto, der ist eigentlich in Qualifying unter seinen Möglichkeiten geblieben, denn wir wissen, dass er eigentlich ähnlich schnell wie Albon fahren kann. Hat das nicht auch ganz auf die Strecke gebracht, aber im Rennen großartig gekämpft, die 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil er zu hart vorgegangen ist gegen Liam Lawson auf der Strecke. Aber er hat halt auch wirklich viele, viele gute Duelle geliefert, unter anderem auch gegen Oscar Piastri. Also der, wenn der in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt, dann wird er, glaube ich, noch mehr Spaß machen. Wer nicht so viel Spaß hatte, und das sind wir jetzt bei den, jetzt muss ich mal ganz kurz, sind wir bei den Racing Bulls, ist sicherlich Tsunoda und Lawson vielleicht auch nicht so ganz. Der war ja auch in heftige Duelle verwickelt. Liam Lawson, Qualifikation 12. Rennen 13. Tsunoda hat es besser gemacht in der Quali, ist dann im Rennen aber...
Rennen 16. Liam Lawson 16.
Was habe ich gesagt?
Rennen. 13.
Entschuldigung, 16. natürlich. Und Tsunoda, ja. 11. in der Qualifikation und ja, hat dann, wie wir schon beschrieben haben, das Rennen gleich aus der Zuschauerperspektive genossen nach Kurve 1. Ja, schade für ihn. Dave, was gibst du den beiden Kameraden?
Schade für ihn, ja. Liam Lawson kriegt von mir 5 Punkte für dieses durchwachsene Wochenende in Mexiko. Yuki Tsunoda kriegt sogar nur 3. Warum ist das so? Wir haben es ja gerade schon erwähnt, für gewöhnlich bewerten wir die Piloten meistens mit einer ja, durchschnittlichen 5-Punkte-Wertung, wenn sie früh im Rennen ausscheiden. Das würde ich bei Yuki Tsunoda auch so machen, aber er kriegt tatsächlich diesmal weniger, weil er eben auch schon, war er an dieser Startkollision so noch am ehesten ein bisschen schuld. Ja, es geht schon durchaus als Rennunfall durch, da will ich auch mit,
im Großen und Ganzen
mit keinem Finger auf jemanden wirklich zeigen. Aber eigentlich war es schon sehr, 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 sehr optimistisch, sich da ganz außen zu positionieren. Und natürlich ist dann, der eh schon knappe Platz ist ihm da einfach ausgegangen. Ist blöd gelaufen, aber wie gesagt, war ein bisschen überoptimistisch von Tsunoda. Und schade, ja, weil er von Platz 11 eben im Qualifying durchaus Chancen auf Punkte gehabt hätte, mit Sicherheit. Ja. Das hat er weggeworfen, die Chance. Zudem hat er im Qualifying auch schon mal das Auto weggeworfen. Also leichte Nervosität auf jeden Fall beim Japaner. Aufgrund dieser Fehlerhäufigkeit, sage ich mal, in Mexiko, würde ich ihm trotz der eigentlich guten Pace wirklich mal einen kleinen, in Anführungsstrichen, Denkzettel verpassen und seine Leistung durchaus kritisch sehen. Man merkt ein bisschen, er leidet tatsächlich unter dem Druck von Liam Lawson. Ganz ähnlich wie Sergio Perez. Beziehungsweise all diese Piloten leiden unter diesem furchtbaren Kessel, der da eigentlich Red Bull lautet. Ja. Helmut Marko macht da von allen Seiten auf alle Druck, die in den Cockpit sitzen, auf alle, die vielleicht reinkommen könnten, auf alle, die da irgendwo wechseln, auf- und absteigen könnten.
Ich ist eigentlich schade.
Bin mir nicht so sicher, ob das erfolgversprechend ist, dieser Ansatz. Ne? Und ja, ein weiterer Leidtragender war tatsächlich Liam Lawson an diesem Wochenende. An sich fand ich es sogar ganz, ganz amüsant, wie sich der Australier da wieder präsentiert hat. Oder nee, Neuseeländer ist er, ne? Kiwi. Neuseeländer. Wichtiger Unterschied. Entschuldigung. also er ist da wirklich um kein Duell verlegen. Ja, er legt sich da mit allen an und kennt nichts. Dieser Zweikampf mit Sergio Perez fand ihn persönlich köstlich. War sehr, sehr, sehr hart, aber gab eigentlich keinen Kontakt, bis der Perez dann wirklich wütend geworden ist und ein bisschen unvernünftig war, meiner Meinung nach. Liam Lawson hat sehr, sehr hart dagegen gehalten, aber war meiner Einschätzung nach durchaus immer noch auf der sicheren Seite der Regeln auch und des Erlaubten. Und der Perez hat ja da auch irgendwie am Funk schon direkt gewütet und geschäumt. Da konnte er gar nicht glauben, warum ihn denn dieser Jüngling da nicht sofort vorbeiwinkt, so nach dem Motto, ja. Ja, Spoiler, Sergio, der kämpft um dein Cockpit und der wird sicher einen Teufel tun und dich da vorbeiwinken, ja. Also er hat da definitiv mal ein Statement gesetzt und den harten Mann markiert, finde ich völlig korrekt so. Klar, man kann es natürlich argumentieren, ja, Racing Bulls, Red Bull gehört ja irgendwie zusammen, hätte man sich da nicht irgendwie schlauer absprechen können. Ja, hätte man machen können, aber da braucht sich Helmut Marko dann gar nicht mehr hinterher drüber beschweren, wie er es ja jetzt dann getan hat. Hätte man ja auch am Funk direkt regeln können, wenn ihm daran gelegen wäre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Liam Lawson mit der Ansage ins Rennen geschickt hat oder generell in die 6 Rennen, die Liam Lawson jetzt eben hat am Ende der Saison. Du fährst ja um dein Cockpit, gib alles und wenn er alles gibt, dann darf man ihn hinterher nicht rund machen. Dass bei einem jungen und relativ unerfahrenen Piloten ein bisschen was schiefgehen kann, muss man einkalkulieren und tatsächlich der einzige Fehler dann, den Liam Lawson in dem Sinne gemacht hat, war gegen Colapinto, dass er das dann ein bisschen falsch eingeschätzt hat und da sich dann den Frontflügel abgefahren. Am Ende des Rennens natürlich musste er dann nochmal halten, hat sich dann Softreifen geholt, ist entsprechend nur als 16. ins Ziel gekommen, als Vorletzter wohlgemerkt, aber der Unterhaltungswert war da, das fand ich sehr amüsant. In den Ergebnissen hat sich natürlich nicht sonderlich niedergeschlagen. Deswegen von mir die 5 Punkte für den sympathischen Neuseeländer. 5 Punkte für Lawson, 3 Punkte für Tsunoda. Du siehst das diesmal ein bisschen anders.
Ja, Phil Fuhl kriegt auch Lawson. Und Tsunoda kriegt von mir tatsächlich auch 5 Punkte. Ich habe es mir da auch nicht ganz einfach gemacht. Bei Tsunoda ist es so, der war halt einfach in allen Sessions vorher so stark. und hat auf mich so mental eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Dann, ja, Qualifying war dann natürlich der Crash. Da hat er sich da auch nochmal am Ende dann bei den Mechanikern in aller Form entschuldigt, nachdem ja nach dem Start auch gleich Schluss war. Denn er hat sie nochmal gelobt, dass sie so schnell geschafft haben, das Auto wieder zusammenzuflicken. Und hat auch gewusst, dass er eigentlich besser hätte abschneiden können. Er hat auch gesagt, wenn ich im Qualifying die wahre Pace des Autos rausgeholt hätte, dann wäre ich gar nicht in die Situation reingekommen. Also hat er auch die Schuld bei sich selber gesucht. Und finde ich aber auch eine selbstbewusste Aussage, weil er war ja in den Trainings und so immer bis auf Platz 3 oder immer in den Top 3. Also das hat schon irgendwie vielversprechend ausgeschaut. Bin mir trotzdem nicht sicher, ob das die wahre Pace des Autos war oder ob da die anderen Teams da einfach noch ein bisschen Leistung runtergeregelt haben oder so ein bisschen gepokert haben. Fakt ist auf jeden Fall, er hätte es besser machen können, aber er sieht für mich insgesamt sehr, sehr stark aus trotzdem. Und bei Lawson, ja, er hätte halt hinten raus dann das Ganze ein bisschen besser managen können. Da ist er noch zu sehr heiß geworden wahrscheinlich. Dann hätte das Ganze besser aussehen können. Und er hat sich dann auch, naja, trotzdem hinter Tsunoda, der das Qualifying mehr oder weniger weggeschmissen hat, dann qualifiziert. Also war nicht sein stärkstes Wochenende. Wir springen zu Haas. Und mir springt gleich irgendwie der Hustenfrosch aus dem Hals, genau. Ja. Also Haas mit Hülkenberg, der 10. geworden ist in der Qualifikation und 9. im Rennen. Und Magnussen, der also wirklich on fire ist, 7. in der Qualifikation, 7. im Rennen, hat den Hulk, ich will es nicht sagen deklassiert, aber schon klar hinter sich gelassen an dem Wochenende.
Ja, das war sehr, sehr, sehr sehenswert tatsächlich. Bevor wir einsteigen, traditionell meine Punkte. Nico Hülkenberg kriegt 9 Punkte für dieses Mexiko-Wochenende. Kevin Magnussen ist bei mir der Erste heute, der die volle Punktzahl kriegt. 10 Punkte für den Dänen, das war richtig, richtig, richtig stark auf jeden Fall. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich denke, beide haben das Maximum aus dem Auto geholt. Oder annähert das Maximum im Fall eben von Hülkenberg.
Magnussen ist maximaler.
Die neuen Teile. Ja, genau. Die neuen Teile funktionieren. Ein Upgrade, das mal funktioniert am Haas, das ist tatsächlich auch ein Novum. Bisher waren sie bestenfalls am Saisonstart relativ gut unterwegs und sind dann sukzessive nach hinten gefallen im Laufe des Jahres. Diesmal waren sie am Start ganz gut am Anfang der Saison und die neuen Teile, die ans Auto kamen, haben das Auto aber auch deutlich schneller gemacht. Kleiner Wink hier mit dem Zaunfall an Günther Steiner und vielleicht seine Teamführungsqualitäten. Der neue Hayao Komatsu macht das offensichtlich deutlich besser, ja. Denn Günther Steiner hat ja auch noch im Laufe der Saison gesagt, so ja, natürlich, das Auto ist jetzt gut und alle loben jetzt den Komatsu und so, aber natürlich darf man nicht vergessen, bla bla bla, dass das ja durchaus auch seinem Mist noch gewachsen ist, das Auto, wie es jetzt da steht am Anfang der Saison. Mag sein, aber mit dem Upgrade, das jetzt ans Auto kam, hat der Steiner definitiv nichts mehr zu tun. Und jetzt drehen die Haas so richtig auf. Gene Haas war auch vor Ort in Mexiko, der hatte wohl richtig Spaß das ganze Wochenende, hat gegrinst und ja, zu Recht, also wirklich super Sache, ganz lupenreine Vorstellung von Magnussen, keine dummen Geschichten gemacht, absolut fehlerfreies Wochenende und ich denke, er hat zu jedem Zeitpunkt wirklich das Maximum rausgeholt aus seinem Auto. Nico Hülkenberg annähernd, der war ein bisschen, immer einen Schritt zu spät, irgendwie gefühlt, ja, in Relation zum Teamkollegen. Das sei ihm vergönnt, kann auch mal passieren, ja. Niemand ist vollkommen und perfekt. Auf jeden Fall war er trotzdem bei der Musik. Er war nicht so weit weg von Magnussen, sowohl im Quali als auch im Rennen. Und das Entscheidende ist, beide haben sehr, sehr, sehr wertvolle Punkte für die Mannschaft geholt. Mittlerweile liegt Haas jetzt schon 10 Punkte vor der Racing Bulls. Nur noch 4 Rennen, 2 Sprints. Könnte gut sein, dass der 6. Platz jetzt langsam einigermaßen zementiert ist für die Haas-Mannschaft. Und das wäre sehr, sehr wertvoll. Ich denke, angesichts der Tatsache, dass beide Piloten auch nächstes Jahr dann nicht mehr unterwegs sein werden, Hülkenberg wechselt ja zu Sauber, Magnussen wird wahrscheinlich komplett aus der Formel 1 ausscheiden. Keine Alterserscheinungen, ja, keine Ermüdungserscheinungen. Die genießen ihre Formel 1-Zeit beim Team Haas noch voll in vollen Zügen und legen sich richtig ins Zeug. Das finde ich auch aller Ehren wert und super. Wie gesagt, 9 Punkte für Hulk, 10 Punkte für K-Mac. Du siehst es genauso.
Ja, also ich begründe auch, also ich sage jetzt einfach nochmal, der Form halber 9 für Hülkenberg, 10 für Magnussen. Magnussen wirklich toll, fehlerlos und super stark gefahren. Hülkenberg gebührt aber auch jede Ehre, denn Obwohl Magnus, muss man auch noch erwähnen, der wäre fast in die Nähe von Hamilton am Ende noch gekommen. Der war gar nicht so weit weg. Also das ist schon auch Zeugnis dessen, was da einfach für eine tolle Arbeit bei der Haas-Mannschaft aktuell geleistet wird. Und Hülkenberg hat tatsächlich dann aber auch den Oscar Piastri lange Zeit hinter sich gehalten und damit auch so ein bisschen verhindert, dass der nochmal seinerseits irgendwie dem Magnussen gefährlich wird. Also das war schon auch gutes Teamwork. Die Team-Chemie stimmt bei dem Haas-Team wirklich, sehr wirklich gut. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, ob unsere Team-Chemie auch weiterhin gut bleibt. Denn auch wir nähern uns dem Saisonfinale mit unserem Quiz im Kreis Fragen. Und da steht es momentan noch für ein Dave 10-9. Aber ich könnte jetzt den Gleichstand schaffen in einer neuen Folge.
Eine neue Runde im Kreis Fragen, mein Lieber. 10-9 steht's für mich im Moment noch, du hast es schon gesagt. Wie immer werfen wir uns gleich Wissenswertes aus dem Formel-1-Universum um die Ohren. Ihr könnt mitmachen, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Achtet darauf, was wir uns für Fragen stellen. Quiz doch ein bisschen mit und sagt uns auf jeden Fall nachher Bescheid, ob ihr gewusst hättet, was die richtige Antwort ist oder nicht. Ich würde vorschlagen, Sebastian, beim letzten Mal habe ich angefangen. Und tatsächlich haben wir es zum ersten Mal geschafft, die identische Frage im Sinn zu haben. Da hattest du Glück. Würde sagen, aus Gründen der Fairness, fang doch du diesmal an. Falls wir wieder die gleiche Frage haben, dann habe ich den Vorteil.
Na gut, dann schauen wir mal. Also, wir haben ja nur noch 4 Rennen vor uns. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Rennen 21, 22, 23 und 24 vor uns. Das heißt, wir haben 20 Rennen hinter uns. In den letzten 12 ist es so gewesen, dass nur 2, oder sagen wir es anders, es ist jetzt das dritte Rennen, das sozusagen von der Pole gewonnen wurde in dieser Saison. Was mich fast ein bisschen wundert. Wir wissen ja, wer dieses Rennen gewonnen hat. Da kommen wir auch später nochmal dazu, diesem Kameraden auch ausführlich zu gratulieren. Die Frage ist, Dave, welcher Fahrer hat denn in den anderen beiden Rennen, in den letzten 12 Rennen dieser Saison von der Pole gewonnen wurden, diese Rennen oder diese Leistung geschafft? Also Pole und dann auch Rennen gewonnen. In den letzten 12 Rennen.
Ja, so viel gescholten, Herr Kollege, angesichts seiner Startstatistik doch hier immer mal wieder ist. Aber ich glaube, es war tatsächlich Lando Norris, oder? Singapur, Sandford. Das waren noch so ein paar dominante Geschichten. Ich glaube, da stand er auf Pole und hat das Ding ja noch gewonnen, oder?
Das ist genau richtig, Dave. Das ist die genau richtige Antwort. Das ist tatsächlich Lando Norris gewesen. Und das hat mich auch ein bisschen gewundert, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Denn Fahrern oder auch generell Leuten haftet ja schnell mal sowas an, was man mal so dahin sagt. Wow. Und er ist tatsächlich derjenige gewesen, der jetzt für weit über die Hälfte der Saison, außer jetzt Carlos Sainz, dieses Kunststück vollbracht hat. Und das war dementsprechend nicht Max Verstappen.
Charles Leclerc hat es auch noch geschafft in Monaco, glaube ich.
Das war aber auch schon vorher.
Ja. Das ist schon länger her, ne?
Alles interessante Geschichte.
Okay, 11-9. 11-9 der Zwischenstand. Jetzt suche ich mal meine Frage. Ich habe sogar 2 am Start, die sind ein bisschen artverwandt, denn sie haben beide mit Alonso zu tun.
Ja, okay.
Mal gucken, ob du aufgepasst hast, beziehungsweise inwiefern da dein Wissen vorhanden ist. Ich überlege gerade, welche ich dir stelle. Ich glaube, eine der beiden Fragen ist ein bisschen leichter als die andere. Ich nehme mal die leichtere.
Dann probieren wir das.
Folgendes. Fernando Alonso feierte bekanntermaßen in Mexiko jetzt sein 400. Rennwochenende in der Formel 1. Na, soweit so klar. Er debütierte 2001 im Minardi. Das ist dir vielleicht auch noch klar. So. Und jetzt eine Statistik, die definitiv öfter mal in der Übertragung vorkam, zumindest in der britischen. 3 der aktuellen Piloten, die jetzt in Mexiko am Start standen und mitgefahren sind, waren zum Zeitpunkt von Alonsos Debüt damals noch gar nicht geboren, noch gar nicht auf der Welt. Jetzt wüsste ich von dir genau diese 3 Namen. Welche 3 Piloten waren zu Beginn der Saison 2001 noch gar nicht geboren, als Fernando Alonso sein erstes Rennen bestritten hat?
Ja, gut, es müssen ja dann dementsprechend die 3 jüngsten Piloten im Feld sein.
Schwer, logischerweise.
Das ist nicht schwer.
Aber welche sind das?
Also definitiv, also warte mal, die an dem Rennwochenende am Start waren oder die auch im Rennen gestartet sind?
Ja, die mitgefahren sind jetzt in Mexiko auf jeden Fall.
Im Rennen. Oliver Baermann zählt nicht.
Okay, im Rennen, Rennpilot. Ja, okay, Oliver Baermann zählt nicht. Also Rennpilot. Ja, das muss man klarstellen.
Dann würde ich jetzt mal sagen, Liam Lawson ist einer davon.
Korrekt.
Franco Colapinto.
Korrekt.
Ach, jetzt muss man das mal durchgehen. Also ich will ja Oscar Piastri erstmal sagen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch einen jüngeren gibt als Oscar Piastri.
Red nicht weiter, das ist korrekt.
Ja, okay. Weil ich hätte jetzt auch erst, also mir wäre keiner mehr eingefallen, ja.
Nein, alles okay, richtig. Das Franco Colapinto, Liam Lawson, Oscar Piastri sind die drei Jüngsten und die waren tatsächlich noch gar nicht auf der Welt, als Wahnsinn. Alonso schon Formel 1 gefahren ist.
Ja.
Wahnsinn. Wenn wir Bock haben, kurze Bonusfrage dich und für die Zuschauer, die läuft jetzt jenseits der Wertung. Meine andere Frage wäre in dem Kontext gewesen, wer waren denn die drei anderen Piloten, die in Melbourne damals 2001 neben Fernando Alonso ihr Debüt in der Formel 1 gegeben haben?
Boah.
Die ist schwerer, ne? Also zwei davon kennst du auf jeden Fall, den dritten hat man vielleicht vergessen.
Ja, aber die sind ja auch schon lange nicht mehr dabei, logischerweise. Also es könnte...
Das stimmt.
Nee, war das die erste Saison von Kimi Räikkönen auch?
Yep, das war Kimi Räikkönen.
Und jetzt fehlen noch zwei, ja? Jetzt müsste ich mal ziemlich ins Blaue raten. Also vielleicht auch für, oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Nick Heidfeld? Oder war das schon früher? Nicht.
Nick Heidfeld war, früher, ne? Ich glaube, später sogar. Der war zwar früher schon... Er war früher schon irgendwie im Dunstkreis, aber ich glaube, sein Renndebüt hat er später gegeben.
Was sagst du an?
Die beiden, die noch fehlen, die sprechen beide Spanisch auf jeden Fall von Haus aus. So viel kann ich dir verraten.
Was 2001, aber nicht Montoya, oder?
Doch.
Ja, echt? 2001, krass, okay.
Ja, Kimi Räikkönen.
Montoya und wer noch?
Juan Pablo Montoya.
Spanisch sprechende.
Der dritte, auf den kommst du nicht. Ein spanisch sprechender Pilot, der tatsächlich damals von Red Bull unterstützt wurde.
Sahan?
Enrique Bernoldi.
Nee, da wäre ich wirklich
nicht. Damals für Arrows gefahren.
Für Arrows, ja. Die gab es da ja auch noch. Wahnsinn.
Die gab es damals auch noch. Neben einem gewissen Jos Verstappen ist der damals noch gefahren, meine ich. Naja, soweit dazu. Unnützes Formel-1-Wissen wieder aufgetankt für die Episode, würde ich sagen. Jeder von uns hat einen Punkt geholt. Somit 11
zu 10
steht
für dich.
11 zu 10 für mich. Es geht Kopf an Kopf weiter in die letzten Rennen. Schauen wir mal, wer das Ding holt. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit den Fahrernoten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
So, und wir machen weiter und geben auch Gas, denn... Das nächste Team, das wir besprechen, das ist weiterhin Aston Martin. Alonso, Qualifikation 13. Und im Rennen dann auch früh ausgeschieden. Lance Stroll, Qualifikation 14. 11. im Rennen. Ja, Alonso, solides Qualifying auf jeden Fall. Viel mehr hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Rennen, ja, Klassiker natürlich, wenn man so früh ausscheidet. Ich gebe 5 Punkte. Stroll kriegt 6 Punkte, einfach weil er, nicht weit hinter Alonso war im Qualifying, war recht stark unterwegs und hat es dann auch fast zumindest positionsmäßig in die Nähe der Punkte geschafft. Also ich mache es jetzt auch relativ kurz und belasse es dabei. Aston Martin weiterhin irgendwie so in der eigenen Welt, nicht in der eigenen Welt, in der sie vielleicht in der Zukunft sind, wenn Adrian Newey auch am Start ist und ein, zwei Saisons irgendwie wirken durfte, aber halt so im Niemandsland. Mhm. Ne? Haben mit der Spitze nichts zu tun, haben mit hinten nichts zu tun, gibt Schlimmeres, aber bei dem Geld, das in dem Team ist, sicherlich nichts, was der Team Guru, der Owner Lawrence Stroll sich da ausgerechnet hat.
Absolut korrekt. Und ich schiele hier, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, die haben natürlich noch allerlei Statistiken offen. Ich schiele rüber und erkläre euch gleich, warum. Zunächst mal die Punkte. Alonso kriegt auch von mir 5 Punkte. Lance Stroll kriegt auch von mir 6 Punkte, genau wie Sebastian. Der Grund dafür ist tatsächlich, die Pace von Lance Stroll, die war, und das habe ich jetzt eben hier nachgeguckt, tatsächlich auf dem Niveau von Pierre Gasly und Franco Colapinto. Also von einem Alpine und von einem Williams, ich denke, das hat sich Aston Martin zu Beginn der Saison definitiv anders vorgestellt. Irgendwie kriegen die das auch nicht auf die Reihe mit den Upgrades tatsächlich. Vielleicht hat der Günther Steiner seine Finger im Spiel, ich weiß es nicht. irgendwie geht es immer nur nach hinten. Auch letztes Jahr war es natürlich ganz eklatant, als Aston Martin die Saison so super begonnen hat mit etlichen Podiumsplätzen für Alonso. Und danach mit jedem neuen Teil, das man ins Auto gebracht hat, ging es einfach nach hinten. Das zieht sich dieses Jahr genauso durch, wenngleich auf einem anderen Niveau. Aston Martin ist gleich nicht so hoch eingestiegen wie letztes Jahr, ist trotzdem immer nach hinten gefallen, weiter nach hinten gefallen. Der Klassiker, schwach angefangen, dann stark nachgelassen. angesichts dessen ist tatsächlich ein 11. Platz von Lance Stroll sehr ordentlich. Dementsprechend bewerte ich es leicht überdurchschnittlich. Und bei Alonso, ja, machst du nix. Ne? Ich denke, die Plätze 13 und 14 im Qualifying bilden in ungefähr das ab, wo sich das Auto befindet. De facto waren zwei stärkere Autos noch hinter ihnen mit Piastri und Perez. So wären es dann die Ränge 15, 16 gewesen, also drittletzte Startreihe. Muss man nüchtern wirklich so sehen, da befindet sich Aston Martin aktuell. Und das ist finster, das ist wirklich kein Grund zur Freude, aber die Hoffnung am Horizont in Form von Adrian Newey ist ja schon da. Ja. Die Hoffnung lauert und mal gucken, wie sie noch diese Saison zu Ende bringen und vor allem, wie sie die nächste Saison überstehen. Ich denke, da wird Adrian Newey noch nicht viel mit rumfuschen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr biedere Vorstellung. Auch die beiden hat man kaum gesehen. 5 Punkte Alonso, 6 Punkte Stroll.
Mercedes.
Lass uns weitersprechen über Mercedes.
Ja, Mercedes, genau. Die hoffen sicherlich auch schon insgeheim auf nächste Saison bei dem Auf und Ab, auch wenn es deutlich besser jetzt wieder ausschaut als die letzten paar Saisons. Hamilton, Quali 6, Rennen 4, Russell Quali 5, Rennen 5. Ja, auch da muss ich wieder sagen, Hamilton eigentlich eine gute Figur gemacht, bis es dann irgendwie im Quali hard of hard gegangen ist. Ist auf keinen Fall schlecht gewesen, aber Russell hat es wieder eine Ecke besser gemacht. Im Rennen ist er dann eigentlich über weite Strecken eine Ecke vor Hamilton gefahren. Trotz der Tatsache, dass er nicht alle Upgrades am Auto hatte, der gute Russell. Aber irgendwann war dann der Frontflügel beschädigt und auch wenn Hamilton mit nicht ganz okayem Unterboden auch zu kämpfen hatte, ist es schwierig einzuschätzen, also wo die beiden jetzt mit gleichen Autos irgendwie gewesen wären. Beide haben es aber wirklich unabhängig davon sehr, sehr gut gemacht. Ich gebe beiden 8 Punkte. Haben sie übrigens öfters jetzt schon diese Saison bekommen, also es ist anscheinend so ein bisschen deren Standardpunktzahl. Und was man aber auch, und das haben wir vorhin besprochen, auch hier lobend erwähnen muss, die hatten ausdrücklich das Go, miteinander zu kämpfen. Natürlich, wenn so ein Funkspruch von der Box kommt, weiß man auch, man soll das mit fairen Mitteln tun. Und gerade bei Teamkollegen, die muss man das auch vielleicht nochmal, um sein eigenes Gewissen an der Box zu beruhigen, auch sagen. Aber gerade Mercedes und auch Ferrari zeigen, wie man eben miteinander wirklich ganz, ganz hart kämpfen kann und trotzdem fair bleibt und sich nicht begürt. Hamilton hat sehr lange gewartet. Er hat es mit dem Nicht-Teamkollegen sicherlich schon früher probiert, irgendwie vorbeizugehen. Hat sich das Ganze aber dann schön zurechtgelegt und hat auch, sagen wir mal, vorsichtig dadurch über Runden und Runden und Runden bei Russell angeklopft, bis er sich dann wahrscheinlich auch gedacht hat, naja, so richtig Sinn macht es nicht, jetzt irgendwie eisenhart dagegen zu gehen. Wobei man sagen muss, er hat es wirklich auch sehr gut geschafft, immer wieder, vor allem auf der langen Geraden, auf der Zielgeraden, gerade so weit vor Hamilton zu sein, dass der auch das nicht einfach hatte, dann vorbeizugehen. Also da hat er sich schon lange zurechtlegen müssen. Also dementsprechend beide 8 Punkte.
Jo, Even Stevens, auch bei mir, Hamilton 8, Russell 8, sehe ich ganz genauso wie du. Ich würde noch ergänzen, tatsächlich, dass bei Russell so auch ein bisschen viel auf und ab war in diesem Wochenende. Er hat wieder diesen fiesen Unfall gebaut, ja, ist da wirklich mit hoher Geschwindigkeit eingeschlagen, dann sehr viele Teile kaputt gemacht. Die Kollegen im britischen Fernsehen, wo ich ja die Übertragung immer gucke, waren sich nicht ganz einig, ob er dann mit einem Unterboden aus Silverstone oder sogar noch älter aus Miami unterwegs war. Der Infostand wechselte da, je nachdem, wer gerade gesprochen hat. Auf jeden Fall waren es alles Asbach-Ural-Teile, die er dann am Auto hatte und auch noch zusammengewürfelt. Sich dann damit auf 5 zu qualifizieren, rechne ich ihm wahnsinnig hoch an. Auch, dass er sich da generell behauptet hat gegen Hamilton so lang. Super Sache. Und wir dürfen nicht vergessen, er hat im Rennen ja auch noch einen kaputten Frontflügel gehabt. Dann irgendwann um seinen Boxenstopp rum ist da einer der Flaps abgeknickt. Er hatte infolgedessen auch noch nicht nur einen kaputten Frontflügel, sondern nur auf einer Seite einen kaputten. Also eine komplette Imbalance hat man ja ihm auch dann durchgefunkt, dass er am Frontflügel eine Abtriebs-Imbalance hat. Ja? Dass rechts mehr Abtrieb war als links. Und da schlabberte dieser eine Flap die ganze Zeit umeinander. Das hat mit Sicherheit nicht geholfen. Und dass er sich da wirklich so lange und so fair vor allem gegen Hamilton behauptet hat, fand ich sehr, sehr stark. Und ja, Hamilton fand ich sehr, sehr stark, dass er eben die Geduld hatte mit seinen Teamkollegen und auch da dann am Ende des Tages trotzdem relativ eiskalt sich die Position geholt hat. Ich denke, ergebnistechnisch haben sie es beide definitiv optimiert. Mehr wäre wahrscheinlich nicht drin gewesen. Anmerken würde ich auch gerne noch, dass Hamilton tatsächlich, und da lese ich dann wieder meine schlaue Grafikanalyse hier ab, der Rennpace, ja. Hamilton war de facto genauso schnell unterwegs wie Verstappen. Das ist definitiv auch ein Hoffnungsschimmer und da sind alle Runden reingerechnet, die im ganzen Rennen gefahren wurden. Daraus werden Mittelwerte gebildet und so. Ja, also auf einem Niveau mit einem Red Bull ist jetzt, glaube ich, nicht so schlecht.
Ja, also hinten raus waren, glaube ich, sogar beide Mercedes schneller als Verstappen. Also das ist gar nicht mal so übel. Da dürfen wir gespannt sein. Vor allem, was in Sao Paulo jetzt dann kommt, das ist ja eine von Hamiltons absoluten Lieblingsstrecken, wahrscheinlich die Lieblingsstrecke neben Silverstone. Und auf beiden produziert er auch regelmäßig ja unglaubliche Rennwochenenden. Also da gab es einige wirklich legendäre Geschichten. Dementsprechend, da dürfen wir uns allein schon deswegen drauf freuen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, und ist aber nur ein Satz, die Sache mit Russells Fehler im Qualifying. Ja, war sicherlich sein Fahrfehler, weil er über diesen erhöhten Curb gefahren ist.
Training.
Weil er über den erhöhten Curb gefahren ist. Aber ich persönlich wünsche mir, dass diese erhöhten Curbs endlich mal eliminiert werden, weil die sorgen regelmäßig für schlimme Abflüge. Yuki Tsunoda ein paar Rennen vorher, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es war, hatte eine ähnliche Situation, das war überhaupt nicht schön. Und Klassiker, wobei das sehr extrem war mit den Sausage Curbs damals in Monza, wo Verstappen auf Hamilton gelandet ist. Unabhängig davon, wer da jetzt die Schuld hatte, das war, hätte böse auskommen gehen können und ohne Halo wäre Hamilton vielleicht nicht mehr unter uns. Also das muss man schon auch mal klar sagen. Also was mit erhöhten Curbs und gerade so solchen Autos mit den Ground-Effect-Cars irgendwie passieren kann, das ist unschön. Also da sollte man sich ein paar Gedanken machen. Aber wir machen uns jetzt erstmal ein paar Gedanken um Red Bull. Die sind nur noch Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft und werden wahrscheinlich Platz 2 und 3 und 1 sich nicht mehr zurückholen können. Also eins mit eigentlich gleich Null Wahrscheinlichkeit, weil dazu braucht es zwei gute Fahrer und die haben sie momentan nicht. Platz 2 wird auch schon nicht so stark wie Ferrari momentan ist. Verstappen auf jeden Fall Quali 2., Rennen 6., Perez 18. in der Qualifikation, 17. im Rennen. Es ist unglaublich. Ich gebe Max Verstappen und jetzt haltet euch bitte fest, denn er hätte eigentlich mehr verdient, aber aufgrund seiner Schweinefahrerei da gebe ich ihm 5 Punkte. Er hat
Schweinefahrer.
Er hätte ja wirklich, wenn er es sauber gemacht hätte, hätte ich ihm auch sicherlich 7, 8 oder vielleicht sogar 9 gegeben. 8 wären es wahrscheinlich geworden ansonsten, denn er hat eigentlich wieder mal top gemanagt, was ihm zur Verfügung steht und auch das hätte ihm jetzt nicht so viele Rennpunkte gekostet in der WM, vielleicht sogar die gleiche Anzahl, denn er hätte jetzt seine Strafe nicht bekommen. Kann man trefflich darüber diskutieren. Perez hingegen gebe ich nur einen Punkt. Der hat es einfach nicht verdient. Also es ist tragisch, dass er in seinem Heimrennen jetzt den sauren Apfel beißen muss, aber den hat er sich wirklich selber absichtlich vom Baum geholt und zwar vom verfaultesten und ekelhaftesten Apfelbaum wahrscheinlich, der in ganz Mexiko zu finden ist. Also es ist unglaublich. Ich meine, er hat natürlich mit Schaden zu kämpfen gehabt nach der Kollision mit Lawson und meinetwegen kann er sich auch so, wie er sich aufgeregt hat, aufregen. Das ist irgendwie auch menschlich. Aber er sollte bitteschön auch diese Realitätsverweigerung ablegen und jetzt davon fabulieren oder aus Trotz sagen, er ist ja nächstes Jahr auch wieder und er kämpft um den Sieg oder, weißt du, da kann ich auch irgendwie, also ich habe ja in den Kommentaren dann auch, haben ein paar Leute witzige Analogien gebracht. Ich wünsche mir auch XY und das ist ungefähr genauso realistisch und sind dann mit völlig abstrusen Dingen gekommen. Und so kommt es mir langsam vor und
Und an dieser Stelle wünsche ich mir jetzt 1 Million Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal, Freunde. Ja, deswegen legt euch ins Zeug, erzählt überall weiter. Nächstes Jahr zum Mexiko Grand Prix 1 Million Abos. Gebonkt. Ja. Sergio Perez gefällt das.
Ja. Der konnte auch mal ein Abo da lassen. Also das
kann er mal machen. Ja.
Aber dann sag du doch an, Dave, wie bewertest du die zwei Kameraden?
Ja, ganz ähnlich tatsächlich. Verstappen kriegt von mir 5 Punkte, wie du auch. Und dem Sergio Perez gebe ich 2 Punkte. Ein Trostpunkt kriegt er mehr von mir, weil er wirklich Kampfgeist gezeigt hat, einmal mehr. Und auch in diesen realitätsverweigernden Aussagen, und da hast du natürlich völlig recht damit, aber auch da schwingt natürlich ein Funke Hoffnung und Kampfgeist immer mit. Er glaubt es ja wahrscheinlich wirklich selber, dass er da noch rauskommt und dass er auch nächstes Jahr noch Siegchancen in Mexiko haben wird und. Sein Papa hat auch große Lobeshymnen gesungen, geschwungen vor dem Mexiko Grand Prix, hat gemeint, ja, und sein Sohn findet da wieder raus, der wird noch Formel 1 Weltmeister, ihr werdet schon sehen, so ungefähr. Natürlich sagt ein Papa das, das ist auch wirklich überaus lieb, und aber es, also, naja, die Datenlage gibt es einfach nicht her, sagen wir es mal so. Seit 2-3 Jahren fährt der Perez halt wirklich so viel Mist zusammen, und zwar konstant. Er hat nicht nur mal ein schlechtes Wochenende.
Das ist es.
Er reiht dann halt wirklich gleich 5, 6, 7, 8 schlechte Rennwochenenden aneinander. Dann hat er mal wieder einen Ausreißer nach oben, das beflügelt wieder alle Hoffnung, und dann geht der Mist halt wieder von vorne los. So realistisch muss man sein. Ich denke, der hat seinen Zenit wirklich überschritten. Und ja, es ist traurig und es ist natürlich schmerzhaft, das einzusehen, aber irgendwann muss man sich der Wirklichkeit dann auch wirklich stellen. Es war natürlich tragisch, ja, wie er dann nach dem Qualifying, nach dem erneuten Ausscheiden in Q1, ausgerechnet zu Hause wie ein geprügelter Hund da wirklich die Boxengasse runtergelaufen ist, noch so mit einer finsteren Miene trotzdem irgendwie versucht hat zu winken, und das tut einem natürlich weh, das mit anschauen zu müssen. Trotzdem feuern ihn halt die ganzen mexikanischen Fans an, ne? Das ist schon wieder richtig cool.
Das fand ich auch cool,
lassen da nichts anbrennen. Total euphorisch und ganz loyal stehen die da zu ihrem Piloten. Und ganz kurzer Ausritt an dieser Stelle. Franco Colapinto wurde nach dem Rennen auch interviewt und hat was sehr, sehr Cooles gesagt, wie ich finde. Er hat gemeint, ja, er genießt auch große Unterstützung der südamerikanischen Fans, wohlgemerkt, ja. Genau eben wie Perez, ja. Und die Formel 1 oder die Rennsportfans machen da gar nicht so den Unterschied, ob einer jetzt aus Brasilien kommt, aus Mexiko, aus Argentinien, wie Colapinto eben. Die unterstützen ihre Piloten aus ihrer Ecke der Welt einfach alle gleich euphorisch. Und er hat da auch einen Vergleich angeführt, gemeint, wenn, keine Ahnung, Argentinien gegen Brasilien Fußball spielt, ja, dann gehen die sich wirklich an die Gurgel und hast
ja, aber
sich,
das ist ja
im übertragenen
Ding. Also,
Sinne wie
du
die
hast
Pest.
Ja momentan,
aber Rennsportfans halten da irgendwie zusammen, und das fand er sehr, sehr
das,
cool.
Werden wir sehen, wenn mal wieder ein starker Argentinier und ein starker Brasilianer um die Weltmeisterschaft fahren. Dann will ich mal sehen, wie die sich noch gegenseitig unterstützen.
Ja, das ist es. Das ist da wahrscheinlich der Unterschied. Ne? Ja. Solange alle da hinten rumfahren, kann
man
noch viel
überhaupt
welche vor der
Eierkuchen machen. Momentan auch eher, war früher anders. Ne? Da gab es viel mehr Südamerikaner und Mittelamerikaner.
Naja, das stimmt.
Ja.
Das
wir springen zu
zwei, drei Worte zu Max Verstappen, würde ich gerne sagen. Du hast es schon angedeutet, er hätte eigentlich mehr Punkte verdient. Er ist mal wieder sehr stark gefahren an sich. Ja. Qualifying hat er wieder alles rausgeholt, eine Traumrunde hingelegt. Das weiß Gott schwer in Mexiko, da eine saubere Runde hinzukriegen, dass er das Ding wieder auf 2 stellt. Da gehört das Auto eigentlich nicht hin. Ja. Basta. Der Red Bull aktuell ist bestenfalls das drittstärkste Auto hinter Ferrari, hinter McLaren, zumindest auf einer Strecke wie Mexiko. Dass Verstappen das Ding trotzdem auf 2 stellt, das ist genauso fernab der Realität wie ein Perez, der es halt nur auf 18 stellt. Also die Wahrheit liegt sicher irgendwo dazwischen. Hervorragend und fahrisch kann man dem Verstappen ja wirklich, wirklich nichts. Nur seine, Gepflogenheiten im Duell und seine berechnende, kalkulierende Art stoßen mir natürlich auch sauer auf. Ganz ausführlich haben wir das tatsächlich in unserer letzten Episode besprochen. Wenn ihr die Highlights zum Mexiko Grand Prix noch nicht gesehen habt, Sebastian verlinkt euch die auf YouTube hier sehr gerne. Liebe Podcast-Hörer, ihr müsstet einfach eine Episode zurück. Da spreche ich vor allem sehr ausführlich drüber, wie ich das sehe, und ordne das ein bisschen geschichtlich auch sogar ein. Kann gut sein, dass uns das heute mehr ärgert als in 10, 20, 30 Jahren, dass der Verstappen da treibt, aber aktuell ist es einfach, du hast es schon gesagt, eine Schweinefahrerei, und das Schlimme daran, das Tragische ist, er hat es nicht nötig. Er ist ein so überragender Formel-1-Pilot, er beherrscht das, sein Handwerk da wirklich, ja, toll. Er muss nicht zu so schmutzigen Tricks greifen, und die Tatsache, dass er das halt bei jeder Gelegenheit macht, da kann man wirklich die Uhr danach stellen, und dass er dann keine Einsicht zeigt hinten raus, das stößt da wirklich sauer auf. Du hast es auch schon angesprochen. Im Interview nach dem Rennen hat man ihn natürlich darauf angesprochen, was er denn von den Strafen hält, die er bekommen hat und wie er das gesehen hat. Er hat das Thema natürlich sofort abgehakt und abgelenkt, dass ihm eher Sorgen macht, dass das Auto nicht stark genug war an dem Wochenende, dass die Performance fehlt. Also ja, so pseudodiplomatisch, wie Politiker das auch gerne machen. Einfach mal ablenken von der Frage, die man ihnen stellt, und auf irgendwas lenken, über das sie jetzt halt reden wollen. Finde ich schade. Er ist eigentlich ein sehr aufrichtiger, ehrlicher und cooler Typ so. Dass ihm da die Leitungen regelmäßig so durchbrennen, finde ich doof. Und genau wie ihn die Stewards bestraft haben im Rennen, wir strafen jetzt auch mal ein bisschen ab. Und er kriegt von uns beiden 5 Punkte. Perez von mir 2. Und jetzt können wir gerne über Ferrari sprechen.
Ja, Leclerc, Quali 4 und Rennen 3. Sainz, Quali 1, Rennen 1. Startziel-Sieg hat nicht ganz geklappt. Aber da ist auch, muss man fairerweise sagen, der Red Bull am Start auch ein Grip und ein Beschleunigungsmonster. Ja, schön. Sainz hat sich ja dann sehr, sehr imposant auch direkt wieder in den Platz zurückgeholt. Ich gebe ihm 10, Leclerc 9. Sainz hat irgendwie wirklich sein Best-of-Wochenende, Showcase-Wochenende eigentlich gehabt. Vielleicht sein stärkstes im ganzen Jahr. Das auf der einen Seite so dieses, was du immer gerne sagst, diese Alain Prost ja, Vibes irgendwie ausgestrahlt, hat da sehr viel über sich bewiesen, hat im Rennen auch mehrfach gesagt, ich glaube, wir overpacen ein bisschen, hat da versucht, irgendwie das Team auch so ein bisschen darauf hinzuweisen, ein bisschen besser zu managen, hat sich am Ende auch fast so, ja, was heißt fast, es hat Leclerc auch so Platz 2 wahrscheinlich gekostet gegen Norris, weil er anscheinend zu früh zu viel Gas gegeben hatte, weil man fairerweise auch sagen muss, Leclerc war auch länger hinten irgendwie in der Dirty Air im ganzen Rennen, als das bei Sainz der Fall war. Er musste auch den Undercut von Norris entgegenwirken. Also das war ein anderes Rennen, das er gefahren ist. Im Rahmen dessen hat er es aber super gemacht, hat aber natürlich auch im Qualifying ja nur Platz 4 erreicht, während Sainz erster, also praktisch in die Pole Position gefahren ist. Sainz war auch bei den natürlich Mexiko-Fans sehr beliebt als spanischsprachiger, haben sie ihm da sehr, sehr viel zugejubelt, war dann so ein bisschen der Perez-Ersatz, wobei die natürlich komplett eskaliert werden, wenn Perez das auch nur aufs Podium oder in die Nähe geschafft hätte nach der schlechten Saison, die er aktuell durchläuft. Ja, aber damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ferrari wirklich in brillanter Form und schade, dass sie so einen Dip hatten in der Mitte der Saison, denn ich kann mir vorstellen, dass beide Ferrari-Fahrer auch gerade sich mit Max Verstappen und Lando Norris gut und gerne um die WM prügeln hätten können. Generell muss man auch sagen, wenn sowohl Ferrari als auch McLaren ein bisschen früher in der Saison irgendwie aus dem Pushen gekommen wären, besser, dann wäre das wirklich eine Wahnsinns-Saison, die uns wahrscheinlich komplett alle Nerven kosten würde.
Da ist auch jetzt schon nicht ganz ohne tatsächlich, ja. Ja, ganz kurz, Charles Leclerc kriegt auch von mir 9 Punkte, ganz genau wie bei dir. Carlos Sainz, da kann es nur die 10 geben, das war ein lupenreines Wochenende vom Spanier. Er hat im Qualifying 2 Runden gefahren, die für die Pole Position gut genug gewesen wären. Ja. Muss man erstmal hinkriegen. Jeder hat betont, wie wahnsinnig schwer das ist, auf dieser Strecke in Mexiko eine saubere Runde hinzukriegen. Er hat gleich 2 davon geschafft, als es drauf ankam. Das sagt eigentlich schon alles im Rennen. Wahnsinnsüberholmanöver, ausgerechnet gegen Verstappen. Super gut, ja, hat sich da überhaupt nicht aus der Fassung bringen lassen und dann ist er vorne weggefahren. Du hast dann angedeutet, er hat auch die Übersicht gehabt und hat mit seinem Team da gesprochen. Tatsächlich hat er nach dem Rennen auch nochmal seine Aussage relativiert und dem Team im Nachhinein recht gegeben. Was er natürlich nicht sehen konnte, war, dass der Lando Norris dann durchaus, als er nicht mehr hinter Verstappen unterwegs war, dass er durchaus schneller war und schneller gekonnt hätte. Deswegen war das durchaus die richtige Ansage an die Ferrari-Piloten, da richtig anzugasen, damit man am Ende eben nicht in die Fänge von Lando Norris gerät. Dem Leclerc ist es nicht ganz so gut gelungen, du hast schon ganz richtig dargestellt, warum. Der Leclerc hatte ja diesen Wahnsinns-Querstehr dann noch kurz vor Ende in der Start-Ziel-Kurve da und hat ihn auch meisterhaft abgefangen. Meine Güte, ich habe schon gesehen, dass der da komplett in der Mauer liegt, aber da hat nicht viel gefehlt da. Ja. Das Heck ist ihm beim Beschleunigen ausgebrochen und er hat da mit einem, durchaus passend dosierten Gegenlenker alles noch in geregelte Bahnen bekommen. Lando Norris ist aber durchgeschlüpft tatsächlich. Aber sind wir mal ehrlich, ich denke, Lando Norris hätte ihn früher oder später ohnehin noch bekommen. Also alles gut. Ferrari mit einem ersten und einem dritten Platz. Super Punkteausbeute. Leclerc sich dann auch noch am Ende. Er hatte genug Platz nach hinten. Hat sich nochmal weiche Reifen aufgezogen und ist auf die schnellste Runde losgegangen, genau wie Sergio Perez übrigens. Perez ist halt kläglich gescheitert. Charles Leclerc hat sich die schnellste Runde auch noch geholt. Sehr dominant sogar. Dementsprechend wirklich sehr, sehr, sehr viele Punkte für Ferrari. Jetzt sind sie an Red Bull vorbei in der Konstrukteurswertung und sind, wie viel? Sind es 29 Punkte hinter Leclerc, wenn ich das richtig sehe hier?
Yep.
Auf jeden Fall geht es da auch knapp zur Sache. Und wir werden mal gucken müssen, wer denn da jetzt Konstrukteursmeister wird. Ob McLaren das schafft oder ob Ferrari vielleicht sogar noch ganz nach vorne kommt. In ihrer aktuellen Verfassung wäre das durchaus möglich. Ich freue mich richtig drauf. Starkes Wochenende, das gute Ria.
Vor allem, wenn McLaren ein Wochenende hat wie dieses. Denn jetzt sind wir nämlich beim aktuellen Führenden der Konstrukteurswertung. Und da hat Piastri tatsächlich nicht so ein tolles Wochenende gehabt. Also Norris ist Dritter in der Quali, Zweiter im Rennen geworden und Piastri 17. in der Quali und Achter im Rennen. Also da sind sie weit auseinander gewesen dieses Mal. Norris kriegt von mir 9 Punkte, Piastri 5. Norris natürlich, größtenteils ein Top-Rennen gefahren. Das Einzige, was man mir vorwerfen kann, ist, dass er eigentlich hätte vor Verstappen landen müssen im Qualifying. Denn der hat eigentlich das schlechtere Auto. Und im Rennen, ja, da kann man ihm jetzt eigentlich inzwischen zumindest dieses Mal keinen Vorwurf machen. Er hat eigentlich vieles richtig gemacht. Verstappen hat ihn da halt so rausgedrückt, das haben wir ja zur Genüge besprochen. Und ganz perfekt war es aber, wie gesagt, durch die Quali dann doch nicht. Und deswegen kann ich ihm keine 10 geben. Piastri wiederum, der hätte es deutlich besser machen müssen. Nur 17. in der Quali und dann, ja gut, Recovery war in Ordnung, aber ist es einfach nicht das Gelbe vom Ei gewesen.
Jo, ich sehe es relativ ähnlich. Lando Norris kriegt auch von mir 9 Punkte, nicht ganz die volle Punktzahl. Oscar Piastri gebe ich 6 Punkte. Durchwachsenes Wochenende für Piastri tatsächlich, ja, er hat richtig federn lassen müssen. Aber er war natürlich einer der Piloten, die das gesagt haben und auch bewiesen haben. Leider, es ist wahnsinnig schwer, in Mexiko eine ordentliche Runde hinzukriegen. Da spielt auch der Wind eine Rolle natürlich. Der war auch nicht ganz ohne an diesem Wochenende. Hat auch manchen Piloten da wirklich zu schaffen gemacht. Er hat auf jeden Fall im Q1, 2 Fehler eingebaut und hat keine schnelle Runde zusammenbekommen. Punkt. Ja, er hat selber gesagt, ohne seinen Fehler in der entscheidenden Runde hätte er locker eine Sekunde schneller fahren können. Das hätte natürlich locker gereicht. Die Pace war ja im Auto, das hat nicht nur Lando Norris bewiesen. Das hat Oscar Piastri dann am Sonntag auch gezeigt. Auch, wenngleich natürlich nicht super dominant. Er hat sich da schwer getan am Sonntag im Rennen, aber letztendlich hat er doch sehr geduldig und gekonnt nochmal eine ganz gute Recovery hingelegt. Du hast es schon gesagt, Rang 8 am Ende für Oscar Piastri ist okay, aber natürlich hätte er mehr Punkte beisteuern müssen an einem Wochenende, wo das Auto so gut geht, grundsätzlich, ja. Lando Norris ist Zweiter geworden am Ende, er hätte das Rennen mit Sicherheit gewinnen können, wenn er nicht so viele Runden hinter Verstappen verloren hätte. Ja, insofern ist die vermeintliche Strategie, wir haben es ja in der Highlights-Folge schon angedeutet, es gibt durchaus Experten, die Max Verstappen da Kalkül unterstellen, dass er das genauso gewollt hat, dass er einfach nur dem Norris das Rennen kaputt machen wollte. Er wollte gar nicht selber gewinnen, er wusste genau, er kann nicht gewinnen. Ihm ging es nur darum, dass Lando Norris entweder hinter ihm bleibt oder dass er nicht so viele Punkte auf ihn aufholt. Ja, wird natürlich ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Insofern ist der Plan wahrscheinlich aufgegangen. Ich denke, Lando Norris hatte hinten raus auf dem harten Reifen vor allem wirklich Vorteile gegenüber den beiden Ferrari. Er hätte es gewinnen können, aber wäre, wenn zählt nicht in der Formel 1. Zweiter Rang am Ende im Rennen, dritter Rang im Quali, macht unterm Strich bei mir 9 Punkte, ist immer noch sehr gut. Ich würde gerne beschließen, wenn du nichts hinzuzufügen hast, mit einem Gespräch, das wir vor dem Mexiko-Rennen schon hatten. Da gab es nämlich ein Interview mit Lando Norris und da waren wir beide sehr angetan von seinen Aussagen. Da ging es natürlich auch noch um das Duell mit Max Verstappen in Austin und wir wissen ja, wie Max Verstappen da so reagiert, immer wenn es um solche Fragen geht. Er wiegelt da immer ab und macht es klein und hier und da fliegt mal ein Giftpfeil, sei es von Verstappen selbst oder von Helmut Marko, von Christian Horner. Die greifen da auch wirklich mal in die untere Schublade der ganzen psychologischen Tricks. Lando Norris hingegen war da ganz anders gestrickt. Erzähl uns doch mal ganz kurz, Sebastian, was hat denn Lando Norris gesagt zu dem Duell, was uns so imponiert hat?
Lando Norris hat gesagt, dass er aktuell einfach nicht auf dem Niveau ist, dass Verstappen zu erreichen imstande ist und dass er da einfach ein bisschen dran arbeiten muss, dass er sich aber gleichzeitig auch nicht weit weg sieht und hat da sehr geschickt aus meiner Sicht auch im Prinzip zugegeben, dass er vielleicht noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren ist, aber auch gleichzeitig seinen Kampfgeist unterstrichen. Und das ist halt ein Realismus, der jetzt zum Beispiel in Paris komplett abgeht, ab und zu. Tatsächlich auch Verstappen so ein bisschen diese Demut, die ihm vielleicht auch ab und zu mal guttun würde in der einen oder anderen Aussage. Wobei auch Verstappen ist ja in den ganzen Post-Race-Conferences und Interviews ist er ja dann auch relativ, sage ich mal, handsam und reflektiert. Er ist ja generell auch ein sehr intelligenter Bursche, haben wir ja auch schon an vielen Ecken gesagt. Aber ich muss sagen, Lando Norris, der ist in diesem Duell bei mir zumindest mal so von den Sympathien her eher der Sieger, auch wenn das auf der Strecke eher selten war.
Tatsächlich, und wir haben noch darüber gesprochen, dass dieses ganze Getue, sage ich jetzt mal, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, von Red Bull, diese psychologische Kriegsführung und durchaus mal Gegner anschwärzen und so weiter, dass sie sich damit ein Stück weit auch isolieren im Paddock, denn die anderen Teams, auch Ferrari und McLaren, die jetzt ganz vorne um die Konstrukteurs-WM kämpfen, die kommen ganz prima miteinander aus.
Ja, gab es eine schöne Szene.
Genau, die schönsten Szenen von Mexiko, die habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn nicht, blenden wir euch hier auf YouTube vielleicht das eine oder andere Foto ein. Ihr wisst es ja vielleicht, am Ende eines Wochenendes oder eines Renntages gibt es oft, eine Art Teamfoto, ja. Alle Mechaniker, alle Piloten, Teamchefs und wer auch immer da beteiligt ist, versammeln sich vor der Garage, im Idealfall mit dem ein oder anderen Pokal, den man da eben geholt hat. Und dann gibt es ein großes Teamfoto. Dieses Teamfoto gab es auch bei Ferrari und bei McLaren. Und tatsächlich hat sich der Teamchef von McLaren, Zak Brown, in allerletzter Sekunde auf das Ferrari-Teamfoto gemogelt. Er ist da einfach reingesprungen, hat sich ganz vorne hingestellt und mitgejubelt. Muss man sich mal vorstellen, ja. Und Carlos Sainz hat sich dann revanchiert und ist dann beim McLaren-Teamfoto ebenfalls da in die erste Reihe gehüpft und hat da einfach ein bisschen
gefeiert. Ja, ehemaliger McLaren-Fahrer.
Kann ich mir bei einem Helmut Marko einfach überhaupt nicht vorstellen, oder bei einem Christian Horner, ja. Die sind da einfach, verbissen. Ja. Ich würde mal sagen, verbissen einfach, ne?
Verbeißt ihr euch gerne in den Kanal, indem ihr uns ein Abo dalasst und ein Like.
Oh,
und dann sehen wir uns auch schon vor dem nächsten Rennwochenende mit der Vorschau zum großen Preis von Brasilien in Sao Paulo. Der wird richtig, richtig klasse. Und danach geht es natürlich auch wieder weiter mit den Highlights und mit den Fahreranalysen. Und vielleicht gibt es dazwischen auch noch eine Episode. Wenn irgendwas ganz Cooles passiert, dann sind wir da natürlich auch mit dem Newsflash dabei. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns auf das nächste Grand Prix-Wochenende. Lang ist es ja nicht mehr hin. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
So machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao.